Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Es ist Mitte Juni und neben mir sitzt Leonore Hülchenbach. Hallo, liebe Leonore.
Hallo, lieber Martin.
Du bist jetzt schon das dritte Mal als Co-Host dabei und den Vielhörern daher wohl bekannt. Vielleicht sagst du dennoch kurz, was du bei uns treibst.
Also ich bin Podcasterin und
in erster Linie
ist meine dritte Folge in anderthalb Jahren. Daneben bin ich im Team für Datenschutz hier bei Herting und jetzt habe ich auch noch den Titel Datenschutzbeauftragte für Herting. Also
das mache ich hier
hauptberuflich.
Es geht voran,
genau.
Jo, wir sind nicht alleine, sondern bei uns ist heute ein besonders toller Gast. Wir sprechen gleich mit dem Internetunternehmer Stefan Noller über seine Startups, vielen von den Zuhörern bestimmt bekannt, und darüber, wie die Blockchain-Technologie, ja, die gibt's noch, bei der Authentifizierung von ESG-Zertifikaten helfen kann. Vorher geht es wie immer um die Schreibtischfrage und aktuellem aus unserem, ja, soll ich sagen, drögen Mandatsalltag. Leonore, was geht bei dir?
Tatsächlich alltägliches, viel Datenschutz, Frühjahrsputz. Also derzeit kommen viele Mandanten zu uns, die gerne eine Datenschutz-Rundum-Compliance erfragen. Und sie wollen eine Art Datenschutzinventur und legen uns die neuen Datenverarbeitungen vor und die geplanten, die ersetzt werden sollen und fragen uns, wie es rechtlich damit ist. Und
5 Jahre DSGVO.
Genau.
Also ist alles noch, wie wir es damals gemacht haben.
Der Cookie-Banner von 2018, die DSI ebenfalls. Und naja, genau dazu, also wie der Cookie-Banner jetzt, wie sollte der jetzt 2023 aussehen? Hat sich die Rechtsprechung geändert? Was sagen die Behörden dazu? Und so allgemeines, so allgemeine Anfragen viel.
Allgemeiner Datenschutz, Frühjahrsputz. Und gibt es auch nichts nicht Alltägliches?
Also
Besonderheiten?
Tatsächlich ein Highlight in den letzten Wochen waren Fragen zu einem weltweiten Drittstaatentransfer. Und zwar beschäftige ich mich hier mit einem Intragroup-Datentransfer einer global tätigen Mandantin und ich stehe dafür mit ausländischen KollegInnen in Kontakt, um die Vertragswerke diesbezüglich anzupassen.
Woher hat man denn solche KollegInnen und wieso lohnt es sich da, Leute zu beauftragen, die im Ausland sitzen?
Also ich kannte jetzt diese Anwältin nicht aus Singapur. Das war dem Kanzleinetzwerk zu verdanken und auch Empfehlungen. Und wie in den meisten Fällen bei weltweiter Datenverarbeitung ist nicht immer nur die DSGVO anwendbar, sondern auch das jeweilige Landesrecht, wie beispielsweise ist in meinem Fall Singapur, das sogenannte Singapore Personal Data Protection Act, das PDPA, also das Bundesdatenschutzrecht analog quasi. Und auch hiernach müssen Voraussetzungen erfüllt sein, wenn jetzt jemand aus Singapur Daten in einem anderen Land außerhalb von Singapur quasi verarbeiten möchte, was ja bei Singapur schnell fand, außerhalb von Singapur. Genau. Und da, ja, da habe ich ausnahmsweise natürlich keine Expertise beim Datenschutzrecht in Singapur und deswegen haben wir jemanden beauftragt, der mir da helfen kann.
Holen wir Leute ran. Genau. Und was gibt's besonders? Hast du was gelernt? Gibt's was Neues? Was ist noch anders im Datenschutzrecht von Singapur?
Also tatsächlich, also ich habe mich da auch ein wenig eingelesen und es ist same but different. Also die Strukturen, das System, sie sind anders und es ist anders aufgebaut, das Gesetz, aber es gibt vergleichbare Regelungen, wie beispielsweise, dass bei einem Drittstaatentransfer, dass dieser nur rechtlich möglich ist, wenn das Datenschutzniveau von Singapur gleich bleibt. Und das ist ja auch nach der DSGVO, gibt es ja genau dieselbe Maßgabe, dass es Garantien geben muss. Und diese Garantien, die formulieren wir gerade mit Kolleginnen aus Singapur aus, beziehungsweise diese formulieren das aus und beraten uns, wie wir das gemeinsam in diese Verträge einfügen können für die verschiedenen Staaten, in die die Daten dann auch gehen sollen. Weil beispielsweise für einen Datentransfer von Singapur nach Deutschland gibt es andere Vertragswerke als für Singapur nach beispielsweise auch Türkei oder so. Und genau, und das ist eigentlich ganz praktisch und ist auch cool, auch so international zu arbeiten.
Okay, die kritische Frage, die Mandanten tun es in die Schublade und keiner liest es jemals. Ist das sinnvoll? Wie kann man das beantworten?
Ich denke schon, dadurch, dass, also wenn dann mal irgendwie, besonders bei so internationalen Datentransfern und auch großen Mandanten, ist das Risiko wahrscheinlich höher, dass da die Datenschutzbehörden mal draufschauen. Und wenn dann dieser große Datentransfer nach Singapur über die Türkei nach Deutschland, nach Hongkong und dann in die USA da vorliegt, dann und dann die entsprechenden Fragen kommen, dann denke ich schon, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, dass man sich damit auch mal beschäftigt hat. Und auch dadurch, dass die Regelungen relativ ähnlich sind, kann man sich mit sowas natürlich absichern und dann quasi noch ein paar Risiken auf jeden Fall minimieren. Also man kann natürlich auch full on risk gehen, aber dann weiß ich nicht, dann passiert das vielleicht auch mal, dass dann drauf angesprochen wird.
Ja, und es mag ja auch mal sein, dass tatsächlich ein paar Sachen rauskommen, die halt anders sind nach lokalem Recht. Ja, in Mexiko hatten wir auch schon mal, wo dann irgendwie andere Bedingungen gelten, die man dann eben mit ein paar Handgriffen, die dann eben nicht nur Paperwork sind, so in den Griff bekommt, dass dass man dann tatsächlich auch lokal compliant ist.
Ja, und dann natürlich, also man kann es ja dann auch wiederverwerten. Also diese Ausarbeitung zum Singapur-Recht, die wird die Mandantin höchstwahrscheinlich jetzt nicht nur für einen Datenschutzfall beziehungsweise für einen Datentransfer verwenden, sondern auch zünftig kann sie das ja gut verwerten. Und bei dir, lieber Martin, was geht bei dir? Was liegt bei dir auf dem Tisch?
Also bei mir am Tisch liegen Hustenbonbons, die helfen aber nicht offensichtlicherweise. Vielleicht kriegt der liebe Fabian, der uns hier immer den Schnitt macht, das hin, tue ich auch mal in die Shownotes, unseren Schnittmeister, das ein bisschen rauszufiltern, aber ein bisschen Husten wird man leider hören, die Sommergrippe schlägt zu. Bei mir, ja, Frühjahrsputz trifft es ganz gut. Wir überarbeiten und entmisten, wie ich ja manchmal so despektierlich sage, AGB von Mandanten. Die haben wir gar nicht so selten. Und ehrlich gesagt sage ich das vor allem Startups auch immer, dass auch AGB und Datenschutzinformationen allemal ein bisschen Work in Progress sind und man dann schon immer mal wieder reinschauen muss und gucken muss, ob das überhaupt noch stimmt, was da drin steht, Klauseln nicht mehr zulässig sind. Insofern, wenn eure Anwälte, liebe Zuhörenden, immer mal wieder sagen, wir müssen mal an die AGB ran, dann haben sie im Zweifel recht. Klauseln, die oder ganze AGB, die länger als 3 Jahre liegen, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was nicht ganz passt, schon relativ hoch. Bei dem Mandanten hier, die bieten so einen Kontoinformationsdienst an, ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, weil das Produkt ziemlich volatil ist und sich dann auch schnell verändert, sodass dann da ein paar Sachen dazukommen, andere wieder rausfliegen. Der Dienst der Mandanten funktioniert so, dass man sich als Privatkunde dort registrieren kann und dem Dienstleister Zugriff auf sein Konto gewährt und der kann dann sozusagen zusätzlich oder unabhängig von den großen Auskunftsteilen eine Bonitätsprüfung durchführen. Leistungsgegenstand ist dann meist auch, dass der Anbieter den Kunden bestimmte Vorschläge, zum Beispiel für Kreditangebote oder Versicherungen unterbreitet. Und hier haben wir zum Beispiel geprüft, ob die kostenfreie Basisvariante ein Vertrag ist, bei dem es um die viel besungenen Leistungen gegen Daten, also wenn es kostenfrei ist, sind wir das Produkt, die Remember, geht. Also ob es ein entgeltlicher Vertrag ist, das hätte dann weitreichende Konsequenzen.
Und was für Konsequenzen?
Dann haben wir sofort mit einem Fernabsatzvertrag zu tun. Wenn es interessiert, mal 312 Absatz 1a reinschauen, da steht es drin mit dem, dass die ganzen Vorschriften aus dem Verbraucherrecht eben auch gelten, wenn das Entgelt nicht Geld ist, sondern mit Daten bezahlt wird. Man muss also ein Widerrufsrecht einräumen, die ganzen Informationspflichten gelten zusätzlich. Noch ein paar Sachen, wenn ich dann so einen kostenlos Anmelden-Button habe, ist die Frage, ob der eigentlich nicht irreführend ist, wenn es doch im Gesetz steht, dass es gar nicht kostenfrei ist. Es gibt die nicht mehr ganz so neuen Vorschriften der 327 folgende BGB über Verbraucherverträge, über digitale Produkte, die würden Anwendung finden. Und auch diejenigen unter euch Zuhörenden, die mal Jura studiert haben, Wissen, der Maßstab für die Beurteilung von Gewährleistungshaftungsklauseln würde sich halt auch ändern, wenn es kein kostenfreier Vertrag ist. Also schon relativ gravierend.
Und also die ganze Datenverarbeitung, die basiert dann aber auf dem Vertrag?
Wäre schön. Es ist allerdings nicht ganz so einfach. Ein kleines Beispiel dafür, dass da halt mannigfaltig Einwilligungen gebraucht werden. Der Anbieter kann zum Beispiel gar nicht verhindern, dass er Zugriff auf besondere Kategorien personenbezogener Daten erhält, also Artikel 9 DSGVO-Daten. Auch und die man dann eben mit B nicht mehr ganz so einfach verarbeiten kann, wo sich offensichtlich die Erforderlichkeit stellt, die Frage der Erforderlichkeit stellt. Ja, auch für die Zusendung dieser oben schon angesprochenen Produktempfehlungen braucht es eine Einwilligung. Und da gibt es dann noch so ein Detailproblemchen, ob man die Einwilligung an den Vertragsschluss, also die Eröffnung des Kontos bei dem Dienstleisters, knüpfen kann an die Werbeeinwilligung.
Das klingt ja irgendwie auch ein bisschen nach dem Kopplungsverbot, oder?
Danach klingt es, genau. Ja, es geht mal wieder darum, gar nicht so selten, ob man den Vertragsschluss mit einer Werbeeinwilligung verbinden darf. Das ist hier sicherlich ein besonderer Fall, den wir uns da auch im Detail angeschaut haben. In der einfachsten Konstellation gibt es deutlich häufiger, ja, zum Beispiel, wenn ich ein White Paper download gegen die Erlaubnis zum Inhalt anschließend zu dem Inhalt des White Papers kontaktiert zu werden, erteile oder Dauerbrenner Gewinnspielteilnahme gegen Werbeeinwilligung für 10 verschiedene liebevoll als Sponsoren bezeichnete Unternehmen. Das gibt es immer wieder.
Und das geht? Also ist das zulässig?
Jetzt frag doch nicht so, als würdest du es nicht wissen. Also bleiben wir mal bei den einfachen Fällen. Die DSGVO enthält, anders als das manche behaupten, kein echtes Kopplungsverbot. Wer dieser Meinung ist, der sollte den Artikel 7 Absatz 4 Datenschutzgrundverordnung noch einmal genau lesen. Darin heißt es, das kann ja auswendig, dass bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, dem Umstand größtmögliche Bedeutung zugemessen werden müsse, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrages von der Einwilligung zu der Verarbeitung personenbezogener Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des Vertrages nicht erforderlich ist. Also die Norm sagt, dass es auf die Freiwilligkeit ankommt. Und wenn die Freiwilligkeit bei der Einwilligungserteilung gewährleistet ist und dem Kunden bewusst ist, dass er seine Einwilligung erteilen muss, um das kostenfreie Angebot hier, also Gewinnspielteilnahme, zu erhalten, dann ist gegen die Kopplung nichts einzuwenden. Wie die Entscheidung jetzt im Einzelfall aussieht, ist dann umstritten und muss man sich dann tatsächlich auch jeweils einzeln anschauen. Machen wir jetzt hier bei den Mandanten, wo es wie gesagt ein bisschen komplexer ist als beim Gewinnspiel. Die Nachricht ist aber schon, zum Beispiel bei dem Gewinnspielbeispiel hat gerade die finnische Datenschutzbehörde erkannt, dass die Kopplung an der Kopplung von Werbeeinwilligung und Gewinnspielteilnahme nichts auszusetzen war. Wer jetzt also mal wieder von dem Datenschutz hört, naja, das ist doch hier alles Kopplungsverbot, der kann erstmal das Urteil dort oder die Ansicht der finnischen Datenschutzaufsichtsbehörde zur Lektüre schicken, tun wir auch nochmal in die Shownotes. Von den Gewinnspielen und dem Kopplungsverbot nun zu unserem heutigen Gast. Unser Gast heute ist nämlich Stefan Noller, der CEO des Blockchain-Technologie-Providers Uberge. Hallo Stefan, schön, dass du bei uns bist.
Hallo ihr beiden, danke für die Einladung.
Hallo.
Stefan hat in Köln studiert, wo er auch noch oder wieder lebt, weiß ich gar nicht so genau, ob du zwischendurch mal weg warst, immer da.
Wieder.
Ja, okay. Wieder. Nach seinem Psychologiestudium hat er zunächst bei einem oder mehreren Marktforschungsunternehmen gearbeitet und dort so eine Art Targeting-Dienst aufgebaut. Anschließend warst du als Nugget unterwegs, können wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, hast dieses Targeting-Modell weiterentwickelt, groß gemacht und anders als sehr viele Zuhörenden schon in den Nullerjahren intensiv mit Datenschutzbehörden zusammengearbeitet, da auf ein neues Level gehoben. Nugget ist dann an die Deutsche Post verkauft worden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du hattest dann Zeit und hast Uberge gegründet. Was Uberge macht, können wir auch gleich noch besprechen. Du warst meine ganze Zeit Vizepräsident des BVDW und seit vielen, vielen Jahren Mitglied von D64, was den allermeisten Zuhörenden ja auch ein Begriff sein dürfte. Ja, nochmal, super, dass du da bist. Freuen wir uns sehr.
Ja, ebenso. Danke.
Ich mache jetzt schon eine ganze Weile Online-Marketing-Recht, deshalb sind mir natürlich deine Bemühungen oder eure Bemühungen um einen einheitlichen Tracking-Standard, der auch noch das Siegel datenschutzkonform trägt, nicht völlig verborgen geblieben. So richtig, oder umso erfreuter war ich dann eigentlich, als ich dich dann nochmal bei dem Calliope-Mini-Projekt sozusagen die über den Weg gelaufen bin. Wir haben selber ein Zuhause, liegt allerdings wie wahrscheinlich viele Calliopes seit einer Weile wieder im Schrank. Aber vielleicht, bevor wir zu Uberge kommen, eine kleine Reise in die Vergangenheit. Erzähl uns doch mal kurz, was einerseits Nugget gemacht hat oder macht und andererseits das Calliope-Thema finde ich auch immer ein tolles Thema.
Ja, sehr gerne. Also ich kann aus aktuellem Anlass sogar einen kleinen Tick mehr ausholen, ne, weil ich also Psychologie studiert habe, dann damals bei der Fraunhofer in so einem Spin-off gearbeitet habe. Die Firma hieß Human IT. Gibt's auch heute noch, also eine Abwandlung davon. Und wir haben für damals die Kirchgruppe, man ahnt jetzt vielleicht schon, worauf ich hinaus will, Personalisierungstechnologie entwickelt. Ne? Das war quasi noch fast vor dem Internet, also oder gerade so, ne? Wo so Nachrichtenwebsites online gegen N24 war das. Da haben wir halt Technologie entwickelt, um Content-Schnipsel intelligenter, interessensgestützt auszuliefern. Genau, und der aktuelle Anlass ist natürlich, dass damals die Kirchgruppe eine große Kooperation mit Mediaset in Italien, der Berlusconi-Gruppe sozusagen gemacht hat und ich das erste Mal so richtig erschrocken war, kann man sagen, ne? Als gerade neu in den Job gestartet und direkt, also wir haben das dann zurückgewiesen, ne? Damals die Kooperation auszuweiten da auf die italienische Gruppe, aber das war ein bisschen gruselig, muss man ehrlich sagen.
Für diejenigen von euch, die die Folge nicht heute am 12.06. hören, heute ist, und das meinst du wahrscheinlich mit dem aktuellen Anlass, Berlusconi gestorben.
Genau.
Und wird keine dodgy Vorschläge mehr machen, hoffentlich.
Exakt, genau. Ja. Ja, genau. Und das hat sich dann weiterentwickelt, ne, die Technologie. Also das ist zum einen in dem ersten Dotcom-Hype in die Insolvenz gegangen. Da war ich noch Mitarbeiter. Und dann sage ich immer, das war sozusagen mein erstes Start-up, war, dass der Insolvenzverwalter damals drei Leute sich ausgesucht hat. Schnodderig, so gesagt, ihr drei macht weiter. Und ich war halt einer davon. Und wir mussten dann die Reste aus der Insolvenzmasse sozusagen weiter betreiben und versuchen, die zu verkaufen. Das waren zwei große Produkte. Das ist tatsächlich gelungen. Wir haben beide an strategische Käufer verkauft und ich meinen Teil, na, das war diese Personalisierungsengine an die TNS Infratest Gruppe, Marktforschungskonzern, der das dann in diesem Winter, den es dann gab, ne, dann also für die Älteren, es gab dann lange Zeit, durfte man über Internet nicht mehr reden. Es war völlig, keiner wollte mehr irgendwie Geschäft im Internet machen, weil alles pleite gegangen war und als unmöglich galt und so. Genau, und da haben wir das überwintert als ein Marktforschungstool und haben die erste Reichweitenwährung fürs Internet entwickelt auf der Basis der Technologie. Und das ist dann viele, viele Jahre verwendet worden in allen deutschsprachigen Märkten am Ende, um die Reichweiten von Webseiten algorithmisch zu ermitteln und sozusagen die Einschaltquoten fürs Web zu bauen. Und das war quasi mein erstes großes Projekt, könnte man sagen, was lange, lange Jahre noch im Einsatz waren. Genau, und daraus hat sich dann eben die Targeting-Technologie entwickelt, ne, weil wir quasi dachten, okay, wenn man algorithmisch alle möglichen Dinge lernen kann über Nutzerverhalten und Profile bilden und so weiter, dann ist es wahrscheinlich mit technischem Zuwachs auch möglich, das in Realtime zu machen und dann zum Beispiel nicht nur für einen Werbekunden auf einmal im Monat zu sagen, hier gehen mehr Frauen hin auf diese Webseite als auf diese andere, sondern das im krassesten Fall bei jedem Zugriff zu ermitteln. Ne? Und das war dann die Firma Nugget, die daraus gegründet wurde, wo wir uns sozusagen, das war mein erstes richtiges Startup, könnte man sagen, ne? Selbst gegründet, eingetragen, 10 Jahre Vorstand gewesen und so. Genau, und da war die große Herausforderung, ne, diese Technologie, also einmal war es eine technologische Herausforderung erster Güte, ne, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil es heute total normal ist, aber damals war die Idee, dass eine Webseite im Moment ihres Aufrufs irgendwelche Dinge kalkulieren würde und Dinge tun, eigentlich galt als technisch unmöglich, ne, oder auch mit viel zu großem Ressourcenaufwand, heute ist das total normal. Genau, und da waren wir also technologisch an einer gewissen spannenden Front, hatten auch schon viel mit Machine Learning gemacht, ne, das, was man heute als alles als AI bezeichnen würde. Also die Idee war immer, algorithmisch automatisiert Dinge zu tun, irgendwelches Ableiten, Guessing, Interessensgebiete von Menschen sozusagen vorherzusagen anhand ihrer Nutzungsdaten, um dann relevantere Werbung einzublenden. Und da war immer schon, das ist wahrscheinlich auch eine Sache, die euch sozusagen, ja, du hast es ja auch kurz erwähnt, ne? Also natürlich war die Datenschutzdebatte immer schon eine heiße, sagen wir mal rum. Das war auch noch vor GDPR und DSGVO, ne? Fing das schon an. Mhm. Und wir haben das immer versucht, so ein bisschen bei den Hörnern zu packen. Ne? Also ich bin wirklich damals in einem, ist immer noch eine meiner schönsten Erinnerungen, ne? Mit meinem Kollegen Christian Pfeiffer, der bestimmt auch irgendwann zuhört, sind wir nach Kiel gefahren zu Thilo Weichert, ne? Der damals als der verrückteste, härteste Datenschützer galt. Aber auch als einer, der gesagt hat, ich gebe ein Siegel heraus. Ne? Das war damals ziemlich fortschrittlich, zu sagen, ich meckere nicht nur, sondern für die, die sich sozusagen bemühen und bestimmte Dinge einhalten, viele Dinge einhalten, ne, die er da mit seinem Institut quasi festgelegt hat, die kriegen ein Siegel. Und wir sind da hingefahren mit unserer Targeting-Technologie, die als ziemlich verhasst galt unter den DatenschützerInnen und so weiter, Netzgemeinde mal gar nicht drüber zu sprechen. Und haben gesagt, wir hätten gern dieses Siegel, was müssen wir tun? Und das war wirklich spannend, ne, weil wir dann 12 Monate intensiv mit denen gearbeitet haben, ne, und am Ende das Siegel bekommen.
Als die Ersten, oder? Seid ihr nicht fast die Ersten gewesen? Das ist ja schon erstaunlich. Ja, ausgerechnet mit so einer Technologie. Ja, heute geht's technisch. Man hätte ja den Eindruck, jetzt ist es umgekehrt. Was technisch jetzt alles geht, ist datenschutzrechtlich so verpönt, dass man sich kaum noch vorzuschlagen traut. Damals war es dann wahrscheinlich andersrum. Aber ja, okay.
Genau, und ich fand es auch toll, weil es so war, dass das regelrecht in der Branche, also ohne uns jetzt da zu hoch, es war ja auch die Arbeit von Weichert und Team, man hat dann halt gesehen, okay, es ist möglich, Targeting-Technologie zu siegeln. Ne? Und das hat dann dazu geführt, dass damals die Wettbewerber, es gab mehrere deutsche Wettbewerber, alle nachgezogen sind, ne? Und sich auch nach und nach die Siegel geholt haben. Meiner Ansicht nach wirklich ein toller das Beispiel dafür, ne, wie also zum einen Datenschutz und Industrie aufeinander zugehen können. Ne? Und das war wirklich kein Easygoing, ne? Also jetzt kein Greenwashing-Siegel, das kann man wirklich nicht sagen. Und beide von profitieren und wie das auch so ein Brancheneffekt auslösen kann. Ne? Das fand ich eigentlich ein tolles Learning, muss ich sagen. Ne? Und es hat ein paar Jahre gut funktioniert.
Wir sind ja ehrlicherweise skeptisch, was so die Zusammenarbeit mit Datenschutzaufsichtsbehörden angeht. Jetzt ist der Siegel ja kaum noch erreichbar, weil es ja gar nicht so gibt. Ich sag mal so, damals hat man sich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit genommen und Zeit nehmen können, da sich auseinanderzusetzen mit einzelnen Fragen. Das haben, glaube ich, manche Datenschutzaufsichtsbehörden derzeit gar nicht so.
Ja. Nee, genau, das war auch tatsächlich, das war noch ein anderer Stil, ne? Also Weichert war halt dialogbereit, ne? Natürlich die Industrie auch, ne? Aber diese Idee, der Industrie so ein Siegel anzubieten und damit auch ein Regelsystem, wo man sagt, okay, das und das und das und ich habe hier ein Team, mit dem könnt ihr auch technisch reden und so weiter, die fand ich sehr modern, ne? Und die war ja eigentlich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne, in der DSGVO auch so vorgezeigt, ne? Das gab ja auch lange diese Diskussion, dass es eigentlich sowas geben sollte. Aber hat sich irgendwie nie materialisiert.
Ja, in unserer letzten Ausgabe mit Frederik Richter haben wir gesprochen über Zertifikate und dass es keine gibt. Das wird es irgendwann geben, aber viel, viel langsamer, als wir das eigentlich dachten. Ne? Ja, Nugget, und dann war es weg. Oder du warst noch eine Weile mit drin erst, oder wie war das?
Also die Firma war 5 Jahre alt, als wir die an die Post verkauft haben. Das war ein bisschen ungeplant und deswegen bin ich da auch noch ein paar Jahre geblieben mit meinem Team. Also und das war auch eine gute Zeit, muss man sagen. Ne? Weil die Post ein sehr freundlicher Käufer war und uns viel hat machen lassen und in Ruhe gelassen hat und so weiter. Genau, und dann bin ich halt irgendwann raus. Und diese Folgegründungen, die du vorhin erwähnt hast, ne, die sind tatsächlich alle in der Elternzeit passiert, ne, weil ich habe 4 Kinder und bei unserem 4. Nachzüglerkind war der Deal mit meiner Frau, dass wir das nur dann bekommen werden und wenn ich sozusagen all in gehe bei der Elternzeit. Also 12 Monate Elternzeit gemacht und meine Frau ist wieder arbeiten gegangen und ich habe dann immer den Kinderwagen in ihre Praxis geschoben, damit das Kind gestillt werden kann und so. Das war wirklich auch eine tolle Zeit, ne? Aber es ist halt irgendwann sozusagen wirst du so, also man kriegt so Brain-Überschuss, ne? Weil man ja nur in einfacher Sprache sich unterhält und einfaches Essen kocht und so. Ne?
Dann muss man auch mal wieder was
gründen. Genau, da sind wir.
Da muss man noch mal wieder was gründen.
Ja, genau. Es war wirklich so, ne, beim um den See laufen zum 100. Mal so, ne, dann, also dann kommen einem so Ideen und tatsächlich habe ich 3 Firmen gegründet, ne, in dieser Zeit. Natürlich noch nicht jetzt voll eingestiegen, aber die, ne, du hast ja dann so die Ideen, denkst, dann triffst du jemanden, ein bisschen abstimmen und dann trägt man es ein und gründet die Firma. Und das war halt die Firma YouBirch, ne, die jetzt meine Hauptunternehmung ist, Trackle, ne, die Femtech-Pionier sind, damals mit Katrin Reuter und ihrem Mann gegründet. Und Calliope Mini eben, ne?
Ja. Elternzeit für Anfänger.
Ja.
Sehr gut. Okay, ja, jetzt sind wir schon ganz schön weit. Ganz kurz noch 2 Sätze zu dem Calliope, weil ich es irgendwie ein cooles Projekt finde und auch gut finde, dass es die immer noch gibt. Ich habe es letztens, ich glaube, ich habe es so geschickt in der Schule meines Sohnes mal wieder Calliope ausgepackt gesehen. Ein Projekt, was sie damit machen. Vielleicht noch 2 Sätze dazu.
Ja, also ich bin halt einfach, ne, ich bin Tech-Nerd natürlich, schwer zu verbergen. Aber auch in dem Sinn, dass ich immer schon sozusagen an die Power von Technologie geglaubt habe, ne? Dass man damit was bewegen kann, was transformieren kann und so weiter. Und wenn du Kinder hast, ne, und erlebst das deutsche Schulsystem mit und so weiter und wieder Technologie oder Informatikunterricht und sowas gemacht wird, ne, dann heult man erstmal innerlich eine Weile. Und dann dachte ich aber gleichzeitig, Mensch, es gibt so tolle Sachen, ne, so Arduino und Bastel-Hardware, die, ne, in Italien ja zum Beispiel entwickelt wurde von DesignerInnen, ne, die gesagt haben, das muss irgendwie besser sein. Man kann mit Technik viel besser spielerisch herangehen. Ja, und dann habe ich mich halt mit dem Direktor der Grundschule meiner Kleinen zusammengesetzt, ne, und habe immer wieder Sachen zu dem hingetragen und gesagt, so, hier könnte das nicht gehen oder das nicht. Und der hat dann gesagt, Quatsch, haben die viel zu kleine Finger für, das geht nicht, mach was anderes. Ne. So haben wir so ein paar Iterationen gemacht und dann daraus ist dann Calliope Mini entstanden, ne, was eine kleine Platine ist, ne, in Sternform, die GrundschülerInnen tatsächlich, Hauptfokus Mädchen, es attraktiv machen soll, sich mit Informatik zu beschäftigen und spielerisch Sachen zu programmieren, Schaltungen zu machen, zu verstehen, wie Strom fließt, und aber vor allem, wie man diese Magie, sagen ja manche, ne, sich aneignet, zu sagen, ich kann kontrollieren, wie sich so eine Schaltung verhält oder wie das ein Sensor anspringt, wenn meine Keksdose aufgemacht wird und solche Geschichten.
Absolut.
Genau, das haben wir gemacht.
Ein Projekt, was da vorgestellt wurde mit dem Calliope, war eine Toffifee-Spendiermaschine. Ich glaube, es hat einfach eine Zufallszahl ausgeworfen und wenn es irgendwie größer 4 war, dann hat zu Glück, dann kam irgendwie ein Toffifee raus. Ist irgendwie, ja, Magie. Meine kleine Tochter war da mit dabei und die fand es halt irgendwie, die hat verloren, hat natürlich trotzdem Toffifee bekommen, das ganze System gesprengt. aber ja, ich finde es ist eine tolle Art, weil es halt irgendwie sehr basic ist. Und ich meine, die allermeisten 7-Jährigen oder ja, jedenfalls 10-Jährigen haben Handys. Da passieren ja auch Dinge, wenn man Dinge sagt, was passiert soll. Aber es ist halt schon was anderes, ob das sozusagen ein bisschen unmittelbarer man da Einfluss nehmen kann. Als
total. Und deswegen haben wir es auch, ne? Also wenn man sich das anguckt und bestellt, das ist halt eine relativ nackte Platine. Ne? Ganz bewusst, ne, weil die Idee war eben, das im wahrsten Sinne des Wortes tangible zu machen, ne, also dass du wirklich sehen, es gibt auch gutes Material dazu, wo jedes Bauteil erklärt wird, ne, also die Idee war, dass die Kids ein Gefühl von Kontrolle und von Empowering haben und dieses Ding wirklich in der Hand halten können und verstehen, da sehe ich die Leiterbahnen und da kann ich das anschließen und so, ne, also dass das so eben nicht dieses Smartphone opake hat, ne?
So eine, irgendwie so ein Blackbox-Problem, genau, dass man nicht weiß, was damit vor sich geht. Ja.
Genau, sondern was ich wirklich in die Hand nehmen kann, ne? Was irgendwie, ja, also rougher ist. Das war ja so ein bisschen die Idee. Ne? Genau, und da waren wir super, also manchmal sage ich, es ist so ein entglittenes Privatprojekt, ne? Weil, ja, aber ich hatte halt damals die Chance, ne, weil ich im Beirat des Wirtschaftsministeriums war und Sigmar Gabriel war Wirtschaftsminister, das auf dem IT-Gipfel der Bundesregierung vorzustellen. Hat dann sogar die Kanzlerin an sich gerissen, zum Leidwesen von Sigmar Gabriel. Aber das ist sozusagen ihr Vorrecht immer, ne, dass sie sich sozusagen Projekte rausziehen darf.
Gewesen.
gewesen, ja, genau. Und das war natürlich der Hammer, ne? Klar, so ein Projekt, so eine Audience und JournalistInnen ohne Ende und hat es bis zur ISS geschafft, ne? Also das ist der schönste Erfolg, meiner Ansicht nach, war jetzt vor kurzem, vor wenigen Monaten noch, ne, ist der Calliope Mini zur ISS geflogen mit einer Starlink, mit einer SpaceX-Rakete. Konnten wir nicht auswählen, welche genommen wird. Und das war wirklich quasi der Gipfel dessen, was wir uns damit erträumt haben, ne? Weil die Idee war, dass halt SchülerInnen die Möglichkeit gegeben wird, auf der ISS zu programmieren. Es gab einen bundesweiten Wettbewerb und dann konnten die Programme entwickeln und einreichen. Und die Siegerprogramme wurden dann auf der ISS ausgeführt und die Ergebnisse zurückgeschickt. Und das ist, ne, also was ich meinte mit Empowering, das ist halt natürlich maximales Empowering, ne? Wenn die Kids plötzlich das Gefühl haben, ich kann sitze hier in der dritten Klasse in meiner Grundschule und schreibe Code für die Raumstation. Ne? Das ist, das war natürlich toll.
Wir tun es mal in die Shownotes für die davon noch nie gehört haben.
Die auch sowas jetzt haben wollen, auch für so einen Toffifee-Spender oder so.
Aber das ja, ist ja genau.
Also beeindruckend, was bei so einem Elternzeitspaziergang, was für wie einen da so die Muse küssen kann. Also das Hut ab.
Ja, ich sag auch.
Also das ist auch total die Inspiration, denke ich, dass man die Zeit auch nutzen kann, ein bisschen Gedanken darüber haben kann.
Und hast du gesagt, Leonore, für was Vernünftiges nutzen kann?
Ja, der Toffifee. Das fand ich jetzt mal wirklich ein praxisnahes Beispiel und das finde ich jetzt auch sehr gut. Das hätte ich auch gerne. Und dann wieder mal zurück zu YouBirch. Was bietet ihr denn bei YouBirch jetzt gerade genau an? Beziehungsweise für welche Kundengruppen ist dann YouBirch interessant? Calliope hat mir ja eben schon umfänglich begutachtet. Und wie ist das bei YouBirch?
Genau, also YouBirch ist quasi aus meiner Überzeugung entstanden, dass es so eine Art zweite Welle des Internets geben wird. Die erste Welle war halt die Browser und die Computer, wo wir irgendwie reingucken und Dinge machen und so weiter. Und die zweite Welle, also könnte man jetzt auch sagen, die vierte Welle ist egal, ne? Aber dass sozusagen dass das Internet in die Dinge um uns herum einzieht. Ne? Mhm. Internet of Things, ja, oder Edge Computing, gibt es verschiedene Begriffe für. Dass das nochmal eine andere Sache auslösen wird, ne? Weil es sozusagen ubiquitär wird, ne? Weil wir plötzlich eben nicht mehr den Deckel zuklappen können und dann ist es weg und so weiter, sondern wenn ich halt morgens durch den Gang schlurfe, löse ich auch schon irgendwelche Sensoren aus oder mache irgendwelche Interaktionen mit meiner Alexa oder irgendwie sowas. Ne? Also daraus erstmal, ne, das war sozusagen die Fantasie zu sagen, das wird spannend. Ne? Da werden wichtige Sachen passieren. Und dann haben wir mit YouBirch halt überlegt, was ist der Spot, ne? Wo können wir was Sinnvolles hinzufügen? Und das war in dem Bereich zu sagen, die Daten, die dabei entstehen, werden entscheidend sein. Das ist immer bei Digitalisierung so, ne? Dass die am Ende geht es um die Daten. Ne? Ist bei IoT auch nicht anders. Und dass es spezieller Absicherungstechnologien Bedarf geben würde, ne? Also Technologien, wo du sagst, jetzt kriege ich aus diesem Baum ein Datum, wie es dem geht. Das muss irgendwie abgesichert werden, weil es ein Problem werden wird, dass Leute das austauschen und mir ein falsches Datum vom falschen Baum unterjubeln und so weiter. Ne? Mhm. Da wird man einen großen Schaden mit anrichten können. Genau, und das haben wir dann immer weiterentwickelt, haben dann in der Corona-Pandemie, wie wahrscheinlich viele wissen, diesen Seitenabzweigung ausgewählt, den Impfnachweis der Bundesregierung damit zu betreiben. Wo man sich jetzt vielleicht fragen kann, okay, was hat das mit Bäumen und so weiter zu tun? Ne? Es hat was mit diesem Internet der Dinge zu tun, ne? Weil ich halt in ein Impfzentrum ging und dann ist da was Wichtiges passiert. Ich habe halt diese Impfung bekommen und brauchte irgendeine Art von digitalen Nachweis, weil absehbar war, dass wir das häufig digital verwenden werden. Ne? Das war quasi unsere Pionierleistung, das zu antizipieren, dass das kommen wird. Mhm. Und deswegen hat man unsere Technologie da ganz gut einsetzen können, ne? Weil das so eine Art Nachweisplattform ist, könnte man sagen.
Und also diese Trust-Plattform, diese Nachweisplattform, die, also um das nochmal so zusammenzufassen, ihr verwendet diese, um Informationen, die erhoben werden, mittlerweile zu, irgendwie so einen Stempel da drauf zu setzen, so einen digitalen Stempel, dass es klar ist, das entspricht jetzt der Wahrheit und das ist jetzt nicht auf dem Weg nochmal verändert worden, um auch wahrscheinlich so Betrug oder so gefälschten Zertifikaten und so weiter, um die da ein bisschen so vorzubeugen und das zu verhindern, dass man quasi den ganzen Informationen, die wir jetzt digital zur Verfügung haben, dass wir da jetzt so ein, dass wir, genau, dass wir irgendwie verifizieren und authentifizieren können, dass es auch stimmt, was uns da digital dargestellt wird. Kann man das
genau,
so sagen?
Genau so kann man sagen. Also wir machen, ne, sowas, man nennt das ein verifiable credential, ist ein guter technischer Begriff dafür. Weil das, was du gesagt hast, stimmt alles, ne? Nur dass die Spezialität ist noch, dass das tatsächliche Datum selber sozusagen in den Nachweis reinkodiert wird. Das kennen wir auch alle von unserem Impfnachweis. In diesem QR-Code war ja nicht nur die Unterschrift des Robert-Koch-Instituts drin, sondern auch tatsächlich die Details der Impfung. Mhm. Das heißt, das Ding war quasi eine kleine EPA, ne? Also eine kleine elektronische Patientenakte, die in sich selbst prüfbar war und die konnte man einlesen, dann konnte man sehen, welchen Impfstoff man bekommen hat und die wievielte Impfung das war.
Und also ihr bietet ja auf eurer Website, wenn man auf eure Seite geht, da, also bewerbt ihr beispielsweise gerade euer Angebot, dass ihr prüfbare ESG-Zertifikate anbietet, beziehungsweise wahrscheinlich die Verifizierung dieser. Weil, also wie funktioniert das genau und inwieweit treffen da diese beiden Modelle zueinander, also die Zertifikate und euer Angebot?
Ja, das ist eine spannende Frage, Leonore, weil also zum einen, wir bieten tatsächlich an Zertifikate, man muss dazu sagen, das sind Mikrozertifikate oder Datenzertifikate, ne? Also nicht die, die man in am europäischen Markt handelt, ne? Die CO2-Zertifikate sind ein anderes Konzept. Technisch gar nicht so unverwandt, aber trotzdem was anderes. In unserem Fall geht es darum, wenn kleine Stromverbräuche, Emissionen, alle möglichen Daten mit einem Klimafootprint erzeugt werden, dann kann ich jedes Mal eigentlich ein Zertifikat erzeugen. Ne? Also ich könnte, wenn ich meinen Toaster betätigt habe, wenn mein Auto geladen wurde, wenn irgendwas Signifikantes passiert oder das Rechenzentrum hat ein künstliches Intelligenzmodell trainiert, ne? Könnte ich jedes Mal ein kleines Zertifikat generieren, so wie den Impfnachweis quasi, ne? Und dieses kann ich dann verwenden, um zum Beispiel zu beweisen, wie mein Footprint ist, ne? Also ich könnte meine ganzen Rechenzentrumsoperationen dergestalt in einer Kette von Zertifikaten abbilden. Und der Vorteil ist, dass ich jetzt halt viel genauer nachweisen kann, wofür ich einen Footprint erzeugt habe und wie groß der ist. Ne? Mhm. Und dann zum Beispiel im Folgejahr sehr viel genauer dokumentieren kann, wo ich Reduktionen ermöglicht habe. Ne? Das ist dann beweisbar. Ne? Ich kann dann einfach zeigen, ich habe 10% weniger Strom für künstliche Intelligenz-Trainings verbraucht, weil wir Optimierungen gemacht haben. Ne?
Und der Punkt ist ja, ich meine, dafür könntest du ja in Excel speichern, ja, die Information, aber der Punkt ist halt das Beweisbare, ne? Dass ihr sozusagen ein genau. Authentifizierungsdienst genau, weil seid, der dann eben nicht, praktisch nicht manipulierbar ist.
Genau, es ist im Prinzip sind zwei Dinge. Ne? Also zum einen ist es so, dass Klima, ne, braucht man sich nur die meiner Ansicht wirklich sehr hörenswerte Rede von Luisa Neubauer auf dem OMR zum Beispiel anhören, ne? Dass Greenwashing und fraudulent Data, ne, inzwischen zu einer der größten Gefährdungen der Aktionen gegen den Klimawandel geworden sind, ne? Weil einfach Unternehmen immer smarter, so ist es einfach, so sind die Menschen, glaube ich, immer smarter darin werden, das sozusagen auszutricksen, falsche Daten zu veröffentlichen oder eben getunte Daten und so weiter. Ne? Mhm. Und das ist wirklich gefährlich, ne? Weil das nicht nur natürlich Betrug ist, sondern weil es Leute halt auf die falsche Fährte schickt. Ne? Man denkt dann, man kauft hier einen Joghurt, wo unglaublich viel Energie rein investiert wurde, also wenig Energie, den sagen wir mal, klimafreundlich zu produzieren, aber es stimmt gar nicht, ne? Weil es einfach billig erkauft wurde durch irgendwelche Zertifikate, die Geld nicht wert sind oder so. Ne? Und daher kommt übrigens auch unsere Motivation, uns da zu engagieren, ne? weil ich persönlich auch wirklich glaube, ne, das ist zweifellos eines, wenn nicht das größte Problem, was unsere Generation lösen muss, ne? Oder mehrere Generationen, die gerade aktiv sind. Und wir werden auch da wieder, bin ich davon überzeugt, Daten werden eine große Rolle spielen. Ich bin da aber nicht alleine, sondern die EU-Kommission sieht das auch so und hat ein entsprechendes Framework erlassen, die CSRD-Direktive, also Corporate Sustainability Reporting Directive. Und die ist wirklich faszinierend.
Was ist die CSRD-Richtlinie? Die Corporate Sustainability Reporting Directive ist eine EU-Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Richtlinie ist Anfang 2023 in Kraft getreten und muss binnen 18 Monaten von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Die jetzt schon für wenige Unternehmen bestehende Pflicht, einen Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen, wird erheblich ausgeweitet. Schrittweise werden immer kleinere Unternehmen von der Pflicht betroffen sein. Die zu veröffentlichenden Daten sind weitgehend standardisiert und betreffen zum Beispiel die gesamte Lieferkette. Es besteht eine Verpflichtung, den Bericht vor der Veröffentlichung extern prüfen zu lassen.
Die wird euch auch noch viel, viel Arbeit generieren für viele Jahre.
Gut so.
Und vielen anderen auch.
Das sind wir gewöhnt von der Kommission, dass sie uns Arbeit verschafft. Ja, vielen Dank
an die. Genau, die Grüße ist immer freundlich. Ja, und das ist wirklich faszinierend, ne? Weil die, das meiner Ansicht nach auch ein bisschen unterbeleuchtet von der Öffentlichkeit, vielleicht auch gut so, weil mit dieser Richtlinie ein großes Framework von Reporting-Verpflichtungen für Unternehmen kommt. Ne? Mhm. Das gilt, die ist schon aktiv, gilt aber ab dem 1.1. nächsten Jahres wird es sozusagen hart. Ne? Und das verpflichtet Unternehmen, alle möglichen Arten von kritischen sogenannten ESG-Daten zu veröffentlichen, und zwar in ihren Geschäftsberichten, auch auditieren zu lassen. Also die Zügel werden deutlich angezogen. Ne? Man kennt ja so die letzten Jahre von Unternehmen, die sich so gut positionieren wollen und auch vielleicht wirklich sehr ernst gemeint haben, dann diese ESG-Berichte, ne, wo so auf der Webseite so ein PDF mit lächelnden Leuten und Grashalmen und so weiter, ne, das so kennt man es bisher. Ne. Und da hat die Kommission halt gesagt, das ist nicht mehr, damit kommen wir nicht dahin, wo wir hin müssen, ne, weil das zu viele Möglichkeiten aufmacht für Greenwashing, ne. Und weil es natürlich freiwillig ist, ne, weil es nur die willigen Unternehmen machen und so weiter. Ne.
Die Öko-Stock-Fotos reichen nicht mehr.
Genau. Und jetzt kommt es halt als harte Pflicht, ne? Also quasi eine GDPR für Klimaschutz, könnte man sagen. Ne? Aber ich glaube, es ist besser als die GDPR, ne? Weil es wirklich ein hartes Regiment von Ehrlichkeit quasi erzwingt. Ne, weil diese Daten müssen auditiert werden, die müssen technisch lesbar sein, die müssen vergleichbar sein und so. Also das sind schon ein paar wirklich krasse Anforderungen, die da kommen.
Ja, irgendwie der Schutzbereich wird, also das wird ja ein neuer Schutzbereich eröffnet. So, das ist quasi, die GDPR ist personenbezogene Daten und hier bezieht sich jetzt darauf, das sind jetzt Daten, die war, also die Tatsachen sein sollen und auch die Transparenz soll gewährleistet werden und all das, was du auch eben erläutert hast und was du dargestellt hast, dass, also eigentlich wie ihr das, also die Art und Weise, wie ihr das versucht zu verifizieren beziehungsweise authentifizieren vielmehr, das ist ja auch Blockchain-Technologie eigentlich und die Blockchain ist ja quasi auch dadurch weiterhin da, also dass es immer noch ein taugliches Mittel ist, anhand dessen Daten möglichst manipulationsfrei weiterzugeben, oder? So wie ich das jetzt verstanden habe, auch dass ihr auch die Technologie weiterhin oder für euer Projekt, also für euer Angebot verwendet. Oder wie spannt ihr das dann ein, dass quasi diese Manipulation dann verhindert werden kann?
Ja, das ist eine spannende Frage, Leonore, weil die häufigste Frage, die mir, ich glaube, in meiner ganzen beruflichen Karriere gestellt wurde bisher, ist, nutzt ihr immer noch Blockchain? Die Antwort ist kompliziert, ne? Oder auch nicht. Ne? Wir nutzen sie manchmal nicht. Ne? Das hängt ein bisschen von Kundenanforderungen ab, ne? Auch für diese Klima-Recording-Sachen. Weil erstmal geht es darum, sie kryptografisch zu enkodieren als Zertifikat. Ne? Dafür brauche ich erstmal noch keine Blockchain. Da nutze ich zwar schon Technologie, die ist sehr Blockchain-nah. Ne? Die Blockchain ist quasi eine Kette von Zertifikaten, könnte man sagen. Ne? Jetzt werden mich ein paar TechnikerInnen schlagen. Für aber uns egal.
Ist okay, ist Jura-Podcast.
aber tatsächlich, ne, ist meiner Ansicht nach das die Refi, ne, also Regenerative Finance, ne, ist ein Bereich, der stark am Wachsen ist, wo sich Klima-Startups tummeln, aber auch inzwischen immer größere Unternehmen, ne, die versuchen, einen neuen Ledger zu etablieren für klimabezogene Daten, was ja auch die EU da vorantreibt. Ne? Mhm. Und das Spannende an diesem Problem ist, dass es das sozusagen das Urbild des Blockchain-Cases abbildet, weil ich nämlich sehr, sehr viele Stakeholder habe. Ne? Also ich habe weltweit diese Offsetting-Geschichten für Klima laufen ja meistens nicht in Deutschland, sondern keine Ahnung, Südamerika, Afrika und so weiter, ne, wo dann Aufforstungsprojekte laufen oder Renaturierungsprojekte und so weiter oder Solarfarmen laufen. Also ich habe sehr viele Stakeholder und ich habe eine sehr komplexe Mechanik zwischen denen, die ich quasi ermöglichen muss, ne, wo Leute irgendwas machen, das wird gezählt, es wird gegengerechnet, es werden Fonds gebildet. Es ist erstmal in sich selbst sehr, sehr intransparent und hat viele Übergänge, sozusagen viele Akteure. Und gleichzeitig ist Trust von großer Bedeutung. Ne? Die Zeit und Guardian und so weiter haben ja kürzlich vor ein paar Monaten so eine große Recherche zu Zertifikaten veröffentlicht, ne, wo rauskam, dass das meiste quasi das Papier nicht wert ist. Mhm. Ne? Weil da halt Betrug läuft, ne? Und viele Zwischenhändler Geld nehmen und so weiter. Das ist ein klassischer schlechter Markt, könnte man sagen. Intransparent, Informationen stehen nicht zur Verfügung.
Der Trust fehlt halt, ne? Also der Zertifikatstrust, wenn der TÜV, wir sind nicht Zertifikatsweltmeister in Deutschland, wenn jetzt der TÜV kommen würde, ja, über einen Stempel drauf macht, ja, hier ESG compliant oder die und die Daten, ja, aber es ist eben schon was anderes, als wenn ich einen allgemeinen Standard schaffen kann, wo dann halt wirklich klar ist, dass es stimmt, ne? Also als Third Player, genau. Ja.
Und auch ermöglichen und kann, auch dass es nicht manipuliert wird. Also ermöglicht, dass es nicht im Nachhinein manipuliert oder verändert wird, eine Nachkommastelle verändert wird oder irgendwelche Informationen unter den Tisch gekehrt werden können oder erst auf Seite 2005 unten rechts stehen, dass man sagt, man hätte es ja gesagt.
Oder ein ganz klassischer, ne, fraudulent Case ist zum Beispiel Double Spending, ne? Also dass halt Zertifikate einfach mehrfach verwendet werden an verschiedene, ist einer der leichtesten Cases, solange du keine Technik verwendest, die das verhindert. Ne? Wenn du mit Papierzertifikaten oder irgendwie Excel-Listen arbeitest, ist es leichteste, die Liste zu kopieren und einfach an zwei Unternehmen zu verkaufen. Das passiert massenhaft. Mhm.
Excel kommt halt nicht so gut weg hier.
Ja. Das ist Excel-Bescher, das ist toll.
Das ist ein neues Produkt, wir haben was eine Alternative zu Excel.
Ja, das Lustige ist noch an solchen kleinen Zertifikaten, die funktionieren sogar mit Excel, ne? Also das sind ja auch einfach prüfbare Strings, ne? Also so kleine Zeichenketten, ne? Und du kannst tatsächlich auch weiter mit Excel arbeiten. Man muss halt nur diesen Prüfstring dahinter hängen, ne? In eine Spalte, ne? Und dann kann man den immer prüfen und darüber kannst du die Eindeutigkeit feststellen. Also man kann sogar mit Excel weiterarbeiten.
Okay. Na gut.
Vielleicht, also das Trust-Thema ESG, da ist es eins. Und dann sagst du jetzt, ihr bietet sozusagen beides an. Es gibt Blockchain-basierte Anwendungen, ich sag mal so, das müsste ja auch eine euch häufig gestellte Frage sein, warum ausgerechnet ESG-Zertifikate in der Blockchain, die ja jetzt nicht so den allerbesten Ruf hat, was das Energiethema angeht. Hast du wahrscheinlich deine Standardantwort, die du auch gerne loswerden darfst?
Nee, die ist gar nicht so standardmäßig, sondern da ist wahrscheinlich etwas an euch vorbeigerauscht, wie auch an vielen anderen, was aber die Blockchain-Community sehr aufgewühlt hat, ne? Nämlich dass The Merge stattgefunden hat vor ein paar Monaten, ne? Wo die am meisten genutzte Public Blockchain Ethereum wurde auf ein neues Verfahren geswitcht im laufenden Betrieb, ne? Das also Faktor 100 den Energieverbrauch senkt, ne? Also es ist quasi nicht mehr relevant, kann man sagen, ne? Der Energieverbrauch dieser sogenannten Proof of Stake Blockchains. Ne?
Ja.
Und wir haben in dem Zuge zum Beispiel definitiv umgeschaltet und nutzen nur noch Proof of Stake Blockchains, ne? Hauptsächlich tatsächlich Ethereum. Und damit und auch diese ganzen Refinance, Climate Chain Produkte und so weiter laufen eigentlich alle auf Ethereum, kann man sagen. Mhm. Das Energiethema existiert quasi nicht.
Ich dachte, es sei die Standardantwort.
Also früher hätte man irgendwie versucht, händeringend zu argumentieren, dass Goldproduktion auch Energie verbraucht und Banken geheizt werden müssen und all sowas, was auch eine valide Argumentation ist. Aber das kann man sich jetzt sparen, weil es wirklich, das ist einfach kein Issue mehr.
Der technische Energieverbrauch
von Blockchain.
Ja, genau. Aber auch wichtig, ich meine, das hat mich schon ehrlich gesagt abgehalten, davon zu glauben, dass das eine Riesentechnologie wird. Vielleicht einen Markt noch kurz, wir haben es schon fast ein bisschen verplaudert, aber kurz angesprochen. Also bei uns ist ja AI Hype, ja, wir haben ja, also jetzt vergeht keine Woche, wo wir nicht irgendwie neue Mandate mit AI-Bezug haben, ob die dann auch nach der dritten Nachfrage immer noch irgendwas mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, sei mal dahingestellt, aber jedenfalls, was wir schon beobachten, ist, also jetzt, wenn man einfach an ChatGPT, an Midjourney und so weiter denkt, ist so ein bisschen die, oder ist es klar, dass es eine zunehmende Unsicherheit geben wird, was ist eigentlich noch echt, was ist eigentlich von wem, wie erstellt. Und da, ich meine, haben wir auch schon zusammengearbeitet in einem Projekt, auch mit eurer Trust-Plattform, wo ihr so über den B2C-Markt gekommen seid. Aber das müsste doch auch etwas sein, wo eine Technologie wie eure Zukunft hat, dass du dass man eben wirklich ein Zertifikat an sich selber dranhängen kann, ja, wo dann aus dem sich ergibt, okay, das ist eben the real Martin Schirmbacher.
The real Martin Schirmbacher.
und nicht irgendjemand, der so tut, als sei es. Ja, oder mein zweiter Account, den ich vergessen habe. Ja.
Ja, absolut. Also ich meine, ne, was wir ja machen, auch in diesem ESG-Thema, sind quasi Echtheitszertifikate, ne? Wo tatsächlich typischerweise der oder die Issuerin reinkodiert ist, ne? Also ein Personennachweis oder ein Entity-Nachweis, woher das Zertifikat kommt. Dann wird häufig ein Datum, manchmal ein IoT-Datum da reinkodiert. Ne? Das ist sozusagen so ein Mischstatement aus verschiedenen Evidenzen, ne? Die unterschiedlich bewährt sind, ne? Also der Personennachweis kann zum Beispiel bis zurückgehen auf mein Perso, den ich irgendwann mal vorgezeigt habe, oder meine EU-Wallet, die ich habe einscannen lassen oder sowas. Ne? Und in der Tat, das sind also Echtheitszertifikate, und ich glaube, dass wir bald schon, ne, wir werden sogar, ja, ist egal, wir arbeiten selber an einem kleinen Demo-Case, aber sehen werden, wie man ChatGPT und Co. eben füttert mit verifizierbaren Daten. Ne? Weil das ist eine offensichtliche Flanke, die man bespielen muss. Ne? Das geht übrigens auch heute schon technisch, dass du dem eben sagst, sagen wir mal, ich bleib mal beim ESG-Beispiel. Ne? Also ich bin jetzt ein Asset-Manager einer großen Bank und soll eine Portfolio-Entscheidung treffen und muss ganz viele Assets screenen, ne? Also Immobilienprojekte, Firmen und so weiter. Und da es ja diese wunderbaren ESG-Daten gibt, ne, die alle publizieren, habe ich eigentlich ohne Ende Daten zur Verfügung. Ne? Und aber ich mache mir nicht diese mühevolle Arbeit, sondern habe halt meinen ChatGPT, ne, oder meinen UniCredit AI Engine Frontend, ne, und frage das jetzt und sag mir einfach, gib mir die 3 Top Assets in meinem Pool, die im Verhältnis Wasserverbrauch zu Luftverschmutzung am besten dastehen. Ne? Und dann wird die Engine das hervorragend können. Ne? Allerdings, du kannst es auch heute schon ChatGPT fragen, wahrscheinlich wird es eine wunderbar lesbare Antwort geben oder sogar ein Gedicht schreiben dazu. Das Problem ist halt, dass du nicht weißt, auf welchen Daten er das gemacht hat. Ja. Ne? Und eine gute Chance hast, dass ein Drittel der Daten erfunden sind. Ne? Und da wirst du unserer Meinung nach so einen hybriden Approach fahren müssen, ne? Dass du dem zum einen, zum Beispiel für eine bestimmte Domäne, ne, in dem Fall könnte man sagen für Klimadaten, fütterst du ihm nachweislich richtige Daten. Ne? Das könnten zum Beispiel alle Geschäftsberichte sein, die werden ja alle veröffentlicht, ne, die haben Prüfmerkmale und so weiter. Wir würden eben sagen, sie sollten maschinenprüfbare Merkmale auch haben, ne, das wären unsere Zertifikate. Und jetzt könntest du sagen, ChatGPT, ne, gib mir diese Antwort auf die Frage, aber nutze dafür nur die geprüften Daten.
Ja. Und die Daten mit
dann würde er das machen. Genau, und das funktioniert. Und das wird meiner Ansicht nach in der Zukunft, werden wir das überall sehen. Politiker, Zitate, alle möglichen Arten von Nachweisen, aber eben auch für kleinste Daten. Die oder weißt du, nimm eure Kanzlei, ne? Also dass du halt sagst, das ist ein von euch gedrafteter Abstract oder, ne, wenn es um Liability zum Beispiel geht. Ne? Ich glaube, dass das ein Weg sein wird, ne? Dass wir sehr viel mehr mit Datennachweisen arbeiten, ne? Und übrigens wisst ihr ja, ne, bei KI geht es ja auch um Bias und so weiter. Es gibt noch tausend andere Gründe, ja, warum ich eigentlich sehr genau wissen möchte, welche Daten sind denn da überhaupt reingelaufen.
Ja, prima Beispiel, weil es nochmal die andere Seite betraf. Ich habe jetzt sozusagen den Output und die Frage, ist das KI generiert? Wer hat da noch mit Hand angelegt? Ist das Politiker-Zitat genannt, echt oder nicht? Aber der Input ist ja fast noch wichtiger, dass man da eben auch klar ist darüber, mit welchen Daten da gearbeitet worden ist. Ja.
Insofern. Und da, wie gesagt, ich glaube, dass wir bald Framework sehen werden, ne, wo die trainiert werden mit diesen zwei Datenarten, ne, und das Modell dann eben weiß, okay, jetzt habe ich zugegriffen auf prüfbare Daten und vielleicht sogar dann die Zertifikate mit ausgeben kann und so weiter, ne, so wie Quellennachweise praktisch.
Ja, das zeigt irgendwie auch, dass die Authentizität eigentlich wahrscheinlich wichtiger wird denn je. Also es ist nicht also so, dass jede Information, die man konsumiert und insbesondere auch online, dass man da immer noch mehr darauf achten muss, wo das auch herkommt, weil es immer einfacher und schneller geht und besser, dass der in Bären aufgebunden wird.
Ja, lustigerweise ist diese blaue Haken-Diskussion, die da Elon Musk so unselig ins Absurde geführt hat, ne? Darum dreht sich's ja ein bisschen, ne? Dass ich sozusagen, ich bräuchte ein technischeres blaue Haken-System, ne? Was natürlich genau die andere Entwicklungsrichtung ist, die er gewählt hat, ne? Also eins, was Leute, ne, es gibt ja heute schon gute Möglichkeiten, zum Beispiel Legal Entities, kryptografisch, ne, also Handelsregisterauszüge zu hinterlegen und so weiter. Ne, das geht alles schon. Und dann hätte ich halt einen technischen blauen Haken, ne, der auf echten Prüfungen basiert. Und jetzt könnte ich theoretisch jeden Tweet quasi das erben lassen, ne, dass der schon das Zertifikat beinhaltet, was auf diesen blauen Haken rekurriert. Und wenn den Tweet irgendjemand zitiert, dann kann er das zurückverfolgen.
Hätte man übrigens auch für zahlen können. Das hat er ja nicht verstanden, dass wir bereit gewesen wären, dafür zu zahlen. Bloß jetzt natürlich der vernünftige Teil der Bubble das dann gerade nicht mehr macht, sich da nicht gemein zu machen mit denen, die halt nur zahlen und nichts verifiziert ist.
Ja. Und vielleicht noch was anderes, ne, Martin, was bei euch, glaube ich, auch interessiert. Also man kann mit digitalen Identitätsnachweisen, von denen wir ja da in dem Moment dann sprechen, ne, halt auch viel elaboriertere Privacy betreiben, ne, weil ich halt viel abgestufter, ne, also ich kann pseudonyme Konzepte fahren, ich kann also alle Abstufungen von Anonymität bis granulare Pseudonymität sind möglich, sehr gut kontrollierbar und trackbar, ne, für die OwnerInnen, ne, der Identitäten. Davon werden wir eh viel noch sehen, glaube ich, in den nächsten Jahren.
Absolut, es braucht einen kleinen Schritt, weil wenn man jetzt an jede Information seinen Namen oder seinen Haken hängt, muss man erstmal sehen oder realisieren, dass es ja dann eben auch technisch wieder verhinderbar ist oder eben für diesen Use Case man gerade sich nicht identifizieren möchte und so weiter. Aber ich glaube auch, dass das evident ist, dass man da, dass das auch dem Datenschutz, vor allen Dingen der Datenschutzkontrolle hilft, den Leuten hilft, da ein bisschen zu genauer zu entscheiden, in welche, ja, wofür sie uns gerade welche Daten geben wollen, mit welchem Zertifikat. Prima. Stefan, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war ein wilder Ritt von den Nullerjahren angefangen und Nugget, Calliope hin zu U-Birch. Und U-Birch hat ja nun selber in den Jahren, seit dein jüngstes Kind geboren ist, bis heute einen wilden Ritt durchgemacht, verschiedene Business Cases ausprobiert. Was glaube ich, in der Natur der Sache liegt bei der neuen Technologie, dass man erstmal gucken muss, wo der Markt dafür ist. Und ich glaube, dass dieses Authentifizierungsbusiness, ob jetzt bei ESG oder woanders, auf jeden Fall eins sein wird, wo es sich lohnt zu investieren und lohnt Gedanken, ob mit oder ohne Elternzeit, hinein zu verschwenden.
Ja.
Ja, tausend Dank dir für deine Zeit. Und
danke euch.
Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in Berlin oder in Köln. Ich bin in Köln, bei den Kölner Tagen.
Auch da. Kein Zufall.
Ja, sehr gerne. Ja, würde mich freuen.
Cool. Okay, vielen Dank, Stefan.
Danke euch.
Danke, Stefan. Ja,
ciao. Macht's gut.
Tschüss. Tag noch.
Thank you.
Vielen Dank für euer Interesse bis hierher. Unsere Trustworthy Folge 39 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien, ist gänzlich ohne Blockchain im Kasten. Wir hoffen, es hat euch trotz Geschniefe und Gehuste Spaß gemacht. Und ihr könnt eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt. Vielen Dank an dich, liebe Lenore, dass du heute mein Co-Host warst.
Danke, Martin, dass ich dabei sein durfte.
Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und in dieser Runde, sonst sehen wir uns ja sowieso. Alle Folgen gibt es wie immer unter herting.fm. Aktuelles aus der Kanzlei findet ihr auf Instagram, Twitter, vor allem auf LinkedIn. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss. Thank you.